willkommen zu einer weiteren Folge Off the Court. Wir wollen heute über Frauen im Sport reden. Ganz naheliegend für diesen Podcast wäre es jetzt natürlich, über Frauen im Basketball und den FC Bayern zu sprechen. Aber da gibt es hier beim FC Bayern Basketball noch nicht so viel zu erzählen. Das haben zum Glück auch schon viele der Verantwortlichen gesehen und die sind daran, das zu ändern. Im Moment spielen unsere Frauen noch in der Regionalliga Süd, was nicht nur in ihrer Leistung liegt, sondern auch an den Rahmenbedingungen. Im Sommer 2023 hat der FC Bayern Basketball 2 Mädchenteams gegründet, U10 und U12, um erstmal für den Nachwuchs zu sorgen. Und ich kann euch sagen, ihr könnt euch da auch noch bewerben. Das nur mal so als Service-Tipp. Das ist jetzt ein erster Schritt unter vielen, um dieses Thema anzuschieben. Und ich freue mich da riesig drauf und hoffe, da geht's mit Lichtgeschwindigkeit voran. So, das zum Thema Basketball, Frauen und FC Bayern. Und jetzt wäre der Podcast eigentlich auch schon wieder zu Ende und das wäre ja ein Schmarrn. Und deshalb sprechen wir heute mit Protagonistinnen des Fußballs der Frauen. Denn in dieser Sportart hat sich in den letzten Jahren so viel getan, dass es sich lohnt, da genauer hinzuschauen. Das war jetzt ein langes Intro hin zu wundervollen Gästen. Zum einen Feli Mutterer, grüß dich, hallo.
Ja, hallo Nina.
Magst du dich jetzt selber vorstellen? Ich wollte dich eigentlich vorstellen, aber ganz ehrlich, jetzt rede ich schon so lange, stell du dich doch bitte selber vor.
Um Himmels Willen, das ist ja schon die erste große Prüfung hier.
Challenge
hier. Die Challenge, die ich hier meistern muss, oder? Ja, also richtig schon, mein Name ist Felicia Mutterer und ich bin eine von 6 Frauen, die ein Fußballteam in der Regionalliga übernommen haben. Ein Frauenfußballteam oder ein Team, das in der Frauenregionalliga Fußball spielt.
Es ist schwierig
und wir
zu
wollen
sagen,
damit,
ne,
in die Bundesliga kommen, ja. Und ich bin aber schon sehr lange im Sport aktiv, insofern, als dass ich als Sportjournalistin meine journalistische Karriere auch begonnen habe und zwischenzeitlich auch mal im Fernsehen Sport moderiert habe, ja.
Sehr gut. Also eine Expertin und die andere praktisch aus der Praxis raus, Linda Dallmann. Servus, grüß dich. Hallo.
Hallo.
Willst du dich auch selber vorstellen?
Okay.
Irre, oder? Hier ist richtig spannend bei uns.
Ja, mein Name ist Linda Dallmann. Ich bin 29 Jahre alt, bin aktive Spielerin bei FC Bayern. Und Nationalspielerin und ja, bin froh, dass ich heute oder ja, bin gespannt, heute Teil des Podcasts zu sein.
Fangen wir gleich mal mit dieser Grundfrage an vielleicht, weil ich mir am Anfang hier über so einen Wolf geredet habe zum Thema Fußball der Frauen, Frauenfußball. Man sagt doch eigentlich nicht Frauenfußball, oder Linda?
Ich würde einfach nur Fußball sagen.
Ja.
Ich finde Frauenfußball ist immer so ein komisches Wort, immer so ein... Ja, Wort, mit dem man gleich irgendwie viel verbinden möchte, aber ich finde einfach, wir spielen Fußball. Einfach, wir sind nur keine Männer, sondern Frauen und das finde ich auch gut. Ich bin froh, dass wir auch als Frauen Fußball spielen, auch gut Fußball spielen können und vielleicht sollte man es ein Stück weit als eigene Sportart ansehen, das wäre vielleicht ein bisschen einfacher.
Ja, das erstes Learning. Feli, du jetzt auch als Journalistin, musst du dir da manchmal auch irgendwie was herstopseln, um das zu beschreiben, wenn jetzt nicht gerade eine spielende Frau vor dir sitzt?
Ja, also ich gebe mir immer Mühe, das eigentlich nie zu sagen, Frauenfußball oder wenn dann nur in Abgrenzung zum Männerfußball, wenn ich es also ganz explizit erwähne. Ansonsten finde ich das totaler Kokolores, also keiner sagt Frauentennis, keiner sagt Frauenbasketball, du sagst es eigentlich nirgendwo oder Frauenskifahren. Es ist halt Fußball, der, wie Linda gerade gesagt hat, von Frauen gespielt wird oder Mädchen, ja.
Also da ist es ja auch der Mädchenfußball,
ja, ja.
Der Jungfußball
würde
wird viel weniger gesagt.
Ja, genau, das ist halt Fußball.
Ja.
Also ja.
Und es hat natürlich auch gleich, wie du sagst, immer eine Wertung mit sich. Ne? Es hat so gleich so ganz viele Assoziationen, die man vielleicht gar nicht damit reinlegen möchte am Ende des Tages.
Ja, also ich glaube, es ist auch fast schon so ein bisschen politisch, ob man das so sagt oder nicht. Also deswegen, also ich gebe mir da Mühe, weil ich auch Worte sehr gewichtig finde, dass man da auch versucht zu sortieren. Und es gelingt natürlich nicht immer. Also ich habe letzte Woche was moderiert, da musste ich natürlich auch ständig sagen, da hieß der Titel Die Zukunft des Frauenfußballs. Und der hieß dann eben schon so, alle um mich herum haben die ganze Zeit vom Frauenfußball gesprochen. Und ich habe mir da immer einen abgemüht, das eben zu vermeiden. Aber ich finde es halt eigentlich wichtig, dass man sich die Mühe gibt, ja.
Finde ich auch. Wir müssen es üben.
Auch wenn wir hier in Bayern sind, wo Gendern ja auch so eine schwierige Sache ist.
Ach du, da reden wir heute aus, okay. Nicht drüber reden wir lieber über Fußball und in dem Fall über euch. Ich würde gerne wissen, wie ihr dazu gekommen seid. Wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, ihr seid erstmal Sportfans gewesen und seid dann irgendwie ausübende Sportlerin geworden und dann wurdet ihr da auch irgendwie professionell mit. Aber wie ist es denn bei dir gekommen, Linda, so in deiner Jugend? Wie bist du denn sozialisiert worden mit dem Sport?
Ja, also ich komme aus einer Großfamilie, habe 4 ältere Brüder und noch 2 jüngere Schwestern, also Zwillinge noch, hinterhergekriegt. Meine Eltern noch zum Schluss, noch nach 5 Kindern haben sie noch Zwillinge gekriegt. Von daher war es für mich von Anfang an, von Tag 1 klar, okay, entweder bleibe ich alleine zu Hause oder ich gehe halt mit. Ich gehe mit meinen Brüdern halt Fußball spielen. Das war für mich perfekt, weil es gleich irgendwie, ich war immer die Jüngste, die Schwächste und dann auch noch das Mädchen, das eh schon ein bisschen benachteiligt war, aber das hat mir im Endeffekt sehr, sehr viel geholfen, sehr viel Spaß gemacht, auch mit den Jungs zu spielen. Und als sie dann in das Alter kamen, keine Lust mehr zu haben, Fußball zu spielen und ein bisschen andere Interessen bekommen, dann hatte ich dann meine zwei kleinen Schwestern, die auch total fußballverrückt waren. Von daher hatte ich eigentlich meine ganze Zeit irgendwie in der Kindheit, ja, Mitspieler, Mitspielerinnen aus der Familie, was für mich und für meine Entwicklung, für meine Begeisterung eigentlich der beste Weg war.
Du hast einen eigenen Verein zu Hause gehabt, das ist ja schon ganz gut. Habt ihr zu Hause auch Sportfernsehen geschaut? Also war das auch immer so, wenn ein Spiel lief, alle vorm Fernsehen, wurdet ihr da auch irgendwie so erzogen von den Eltern?
Ja, ich glaube, früher war das einfach noch nicht so gang und gäbe, den ganzen Tag vorm Fernsehen zu sitzen. Also wir waren den ganzen Tag draußen. Ich kann mich kaum daran erinnern, irgendwie Fußball geschaut zu haben. Man hat früher mal ab und zu seine Lieblingsspieler so ein bisschen, so die Highlights bei YouTube. Da kann ich mich schon dran erinnern, dass ich das auch gemacht habe. Aber so wirklich Live-Spiele gesehen habe ich eigentlich eher selten. Also ich glaube, wir waren zum Glück noch die Generation, die nach Hause kommen musste, als die Lichter angingen, als die Laternen angingen. So, das war das, was wir machen mussten, und den Rest waren wir eigentlich am Tag frei, konnten rauskicken gehen. Das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Kindheit, ja.
Jetzt passiert ja dann irgendwas zwischen rauskicken gehen und ich möchte das professionell machen. Wann kam denn da so der Switch bei dir?
Ja, also dass ich mal bei FC Bayern landen würde, das war für mich als Kind eigentlich schon eher unrealistisch. Ich weiß, dass ich ein Freundebuch hatte, wo jeder so reinschreiben könnte, was man einem wünscht. Und ich weiß, dass mein Bruder mir da reingeschrieben hat, das wünsche ich dir, dass du niemals zum FC Bayern wechselst. Das habe ich letztens noch gefunden. Und ich weiß, dass ich da früher drüber gelacht habe, als ich das gelesen habe, aber jetzt ist es irgendwie so gekommen. Und ich habe ja immer gehofft, dass für mich, dass ich mal irgendwann bei den Männern spielen darf. Das war immer so mein Traum als Kind, dass ich später in der Männermannschaft spiele. Keine Ahnung, warum. Aber dass ich jetzt zum FC Bayern gewechselt bin und hier meinen Traum leben darf, bei dem Verein, wo ich als Kind auch schon immer ein Riesenfan von war, ist für mich eigentlich das Schönste, was hätte passieren können.
Aber dazwischen kam ja noch eine lange Karriere bei der SGS Essen. Also irgendwann hast du doch entschieden, ich mache das jetzt beruflich. Oder irgendwann wurde es vielleicht entschieden. Wann ist das passiert?
Ja, ich finde es schwer zu sagen, wann so der Switch kam. Ich meine, ich habe schon in der Bundesliga gespielt bei Essen, aber ich glaube, so richtig zu sagen, ich bin jetzt Profi, das war erst der Schritt nach München und das war dann auch erst 2019. Ich würde sagen, das ist ab da erst wirklich zum Profi. Also klar, ich habe vorher auch in der Bundesliga gespielt, aber es war vom Ablauf, von den Gegebenheiten, von den Bedingungen, von auch meinem Alltag was ganz, ganz anderes als jetzt. Und deshalb würde ich sagen, dass der Schritt auch eigentlich erst da gekommen ist, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt wirklich Richtung Profi und das möchte ich jetzt beruflich machen und all dafür, alles andere auch dafür ein Stück weit, ja, nicht liegen lassen, aber die Priorität wurde dann schon ein bisschen mehr noch zum Fußball rübergelegt, ja.
War das für deine Familie dann ein konsequenter Schritt oder waren sie doch ein bisschen überrascht?
Ja, es ist immer schwierig. So, meine Mama war natürlich sehr traurig, dass ich gegangen bin. Ich wusste auch, das wird hart, ihr das zu sagen, dass ich den Schritt machen möchte, weil in München schon ein Stück ist von meiner Heimat, so über 600 Kilometer. Und für sie war es schon schwierig, aber ich sag mal, alle anderen in der Familie waren schon so, ja klar, mach das auf jeden Fall, die Chance kriegst du nicht immer. Und die standen auch komplett dahinter, meine Mutter ja am Ende auch wenn es ihr dann natürlich emotional ein bisschen schwieriger gefallen ist.
Und mir großes Glück, dass sie dich ziehen lassen haben, ja, näher zu uns. Feli, wie war das denn mit ihm, so richtig Felicia? So,
Feli, du kannst vollkommen.
Darf ich nennen, wie ich will.
Sehr gut. Das, wie du mich immer nennst.
Feli, wie war denn das bei dir damals? Also damals, muss man damals sagen. Wir sind ja noch hier ein gewisser Generationsunterschied. Ja, zu Linda.
Ja.
Wie war das bei dir damals? Woher kam deine Sportbegeisterung?
Die ist tatsächlich angeboren. Also es gibt Babyfotos von mir, da stehe ich neben meinem Laufkasten und neben an der Ball. Und es war tatsächlich so, ich bin ein Kind, das einfach mit dem Ball versorgt wurde. Und dann war ich happy. Also ich habe auch ein paar Geschwister, die haben aber alle keinen Bock auf Fußball gehabt. Also auch mein Bruder hat Fußball boykottiert. Und dann war das tatsächlich so, dass ich auf der Straße entdeckt wurde im Kindergartenalter vom Jugendleiter, der damals eine F-Jugend gegründet hat. Heute würde es eine G-Jugend sein. und der dann meine Eltern gefragt hat, ob ich da vielleicht mitspielen dürfte als einziges Mädchen. Aber er hat halt gesehen, dass ich da halt immer rumgebolzt habe und habe dann da Fußball gespielt und war über viele Jahre sehr happy da bei der Spielvereinigung Untermünstertal und habe da dann gespielt. Aber meine Karriere war dann sozusagen zu Ende, als es dann eben nicht weiterging, weil der nächstgrößere Club war dann eben der SC Freiburg mit einer dann aber auch schon Frauenabteilung. Und ich konnte einfach, ich habe auch noch Tennis gespielt und war einfach ballverrückt und dann war das vorbei. Aber meine Sportbegeisterung ist tatsächlich auch nicht nur auf Ballsportarten fokussiert, sondern ich gucke halt rauf und runter. Also wenn man mich am Wochenende sieht, was ich mache, dann ist es manchmal schwierig, mich dann um Fernseher wegzukriegen, auch wenn ich dann lieber noch rausgehe. Aber ich kann mich dafür alles begeistern, was halt irgendwie mit Sport zu tun hat. Das ist so wie für dich vielleicht Kunst und Kultur. Musik ist das halt für mich. Ich liebe es und plane da noch gerne, wo ich jetzt irgendwie mir wieder auch Live-Sport angucken kann. Also ob Basketball, ich gehe auch in Berlin auch da gerne hin, ne? Oder zu den Füchsen. Also es ist egal, ich finde das halt echt alles richtig gut. So.
Glaubst du wirklich, dass es auch irgendwie angeboren ist? Finde ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast.
Ja, also mein Vater war auch sportverrückt und insofern glaube ich, dass ich von ihm was abbekommen habe, von meiner Mutter, die ist genau das Gegenteil, die konnte das nie so richtig verstehen, aber ich glaube tatsächlich, dass ich auf jeden Fall mit einer Sportverrücktheit auf die Welt gekommen bin, auf jeden Fall, weil anerzogen hat mir das tatsächlich niemand, sondern ich habe diesen Weg schon ganz alleine gesucht, ja.
Du hast ja dann aufgehört, eben Fußball, oder nicht aufgehört, du spielst ja jetzt wahrscheinlich noch ab und zu Fußball vielleicht.
Ab und zu, ja.
Oder Tennis oder
was? Altfrauenmannschaft oder so, ja.
Du, aber immerhin, du spielst. Aber dann bist du ja den Sportjournalismus gegangen. Mhm. Das war dann für dich auch ganz konsequenter Schritt wahrscheinlich, ne?
Ja, tatsächlich war es insofern ein konsequenter Schritt, weil ich am liebsten selbst Sport studiert hätte auch oder war eines oder eine meiner Ideen. Aber ich hatte dann leider irgendwann, ich musste dann auch mal zwischenzeitlich aufhören mit Tennis, weil ich so Rückenprobleme hatte und dann habe ich davon abgesehen, auch tatsächlich Sport zu studieren und bin dann aber direkt im Prinzip direkt nach dem Abitur in die Sportredaktion der Bayerischen Zeitung und habe dort dann angefangen, mich dafür zu begeistern, das dann eben als Beobachterin dann ja auch zu begleiten, den Sport, und habe übrigens da auch schon relativ früh erkannt, dass es ein Gefälle zwischen Männern und Frauen gibt, über die da berichtet wird, und ich habe es ja selbst am eigenen Leib erfahren, wäre ich ein Junge gewesen, hätte ich locker weiter Fußball spielen können, aber so hatte ich dann eben die Herausforderung, aufhören zu müssen und habe da schon so eine, ich sag mal, nicht so eine richtige Balance gesehen zwischen Männern und Frauen. Und was auch noch ganz lustig ist, mein größerer Bruder hat selbst ja auch nicht Fußball gespielt, der hat sich ein bisschen für mich geschämt, dass ich Fußball spiele, ne? Das war für den irgendwie so eine Sache, dass das auch so auf dem Land dann zu der Zeit einfach noch so komisch beäugt wurde, ja. Also ich will jetzt nicht mit den ganzen Klischees kommen, ja. die Frauen so anhaften, ist dann keine so richtige Frau, und hat ihn irgendwie zumindest in Teilen tangiert, und deswegen wurde ich übrigens auch zum Tennis gesteckt, weil man hoffte, dass ich dadurch auch vom Fußball Abstand nehme. Das ist vielleicht noch eine gute Side-Notiz, die auch zu meinem Leben hinzuführt, dass ich das immer so latent dann gespürt habe, dass es jetzt nicht so die Sportart Nummer eins war, mit der man mich gerne gesehen hat, weil es gilt dann doch auch immer irgendwie so, ja, irgendwas zu pflegen, was man irgendwie so sein soll. Also so, ja. Die Normen, die dann Sport auch, also mit äußert, mir fehlen jetzt gerade so ein bisschen die Worte dafür, wie man das so richtig benennt, aber so die gesellschaftlichen Normen,
das macht
die auch
man halt
Sport,
nicht, ne?
Genau, das macht ja. Man halt nicht, genau.
Danke. Aber war das bei dir auch so, Lena? Bei dir hast du auch solche Erfahrungen? Ich denke mal, es ist ungefähr, da liegen 10 Jahre dazwischen, zwischen ja. Den Jugendlichen. Ich glaube, ich würde ja mir wünschen, dass du uns jetzt sagst, bei dir gab es das gar nicht. Ist mein Wunsch richtig? Kannst du mir füllen?
Ja, ich würde sagen, von den Geschwistern oder von der Familie her gar nicht. Also auch vom Umfeld her habe ich das nie wahrgenommen. Also ich kann jetzt aus keinem Punkt der Karriere sagen, dass ich mal in die Richtung irgendwie was mitbekommen hätte. Von daher glaube ich, dass es vielleicht dann auch ein bisschen unterschiedlich war bei uns.
Du hast beiden. Dominanter gespielt. Ich glaube, du hast sie auf dem Platz so eindrucksvoll bespielt, dass da vielleicht auch gar kein anderer Ansatz irgendwie möglich war. Und dann nur noch einen Satz. Ich glaube, du bist ein NRW Du kommst, genau, du bist ja aus NRW und ich komme da halt aus dem tiefsten Schwarzwald und das ist mitunter dann, sag ich mal nochmal, vielleicht vor ein paar Jahren noch so eine andere Ausgangssituation gewesen.
Kann schon sein.
Ja, also jetzt könnte, ist nur eine These, aber...
Wir werden das jetzt nicht statistisch auswerten, ob es so ist, aber ich finde es total interessant, das zu hören. Jetzt kommen wir mal zu der großen Frage, die sich viele stellen, Frauen im Fußball, warum ist da noch so ein großer Unterschied, den du auch schon so angesprochen hast. Und wenn man sich da ein bisschen einliest, kommt man ganz schnell drauf, da gibt es einfach ein paar Punkte, die es einfach zu verändern gibt, um da auch ein bisschen, ja, ich habe vorhin schon gesagt, ein bisschen Geschwindigkeit drauf zu kriegen in die Entwicklung. Eine Sache ist, die ich ganz ehrlich gesagt nicht wusste, und da kannst du vielleicht auch was dazu sagen, Feli, es gibt ja schon so einen gewissen Vorsprung, den der Fußball der Männer, und ich muss es jetzt leider gerade eben immer so sagen, weil sonst sind wir ja gerade im Vergleich drinnen, hat das... dass Frauen vom DFB das Fußballspielen eine Zeit lang verboten war unter diesem Verein von 1955 bis 1970.
Genau, das hast du schon richtig, also genau, es gab dieses Verbot des DFB und das ist natürlich immer, wenn man das dann wieder auf die Gesellschaft runterbricht, dass eben für die Frauen der Fußball verboten war, hat es natürlich so einen gesellschaftlichen Nachklapp, ne? Das ist soziologisch, sozialpsychologisch natürlich sehr gut nachvollziehbar, dass dann auch sozusagen die ganzen Klischees weiterleben konnten, weil natürlich da ja so eine Absolution in einem Verbot war. Und dieses Verbot war, heute würde man sagen, auf Basis von Verschwörungstheorien. Ich weiß nicht, Linda, wie sehr du dich oder ihr euch jetzt heute noch mit so einer Vergangenheit auseinandersetzt, aber sie ist meines Erachtens schon noch maßgeblich für das Bild, was dann im weiteren Verlauf geprägt wurde. Natürlich auch noch, dass so die ersten Frauenteams dann wieder in Jugendhosen irgendwie kicken mussten und da immer mit diesem schon so oft zitierten Kaffeeservice also auch nicht so richtig ernst genommen wurden, was dann damit einherging, trotz sportlicher sehr guter Leistungen und auch Erfolge. Ne? Aber ist es eigentlich für euch noch so ein Thema, dieses Verbot, dass es das gab?
Nee, also an sich glaube ich schon, dass wir ab und zu mal dann auch das Thema hatten, auch im Verein mal hatten wir, glaube ich, auch mal, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber auch über jemanden, der so ein bisschen über die Frauenfußballgeschichte auch geredet hatte. Das ist auch gar nicht so lange her. Also man kennt die Geschichte schon, aber ich finde, jetzt so in der Zeit, wo man jetzt halt spielt, ist es dann auch irgendwie so fernab. Und ich finde, man sieht ja jetzt schon auch, wenn man im Verein spielt, einfach die Entwicklung, selbst in den 5 Jahren, wo ich jetzt bei Bayern bin. Also es ist ja nicht so, dass es dann von da aus direkt ganz oben war. Man sieht so die Kurve immer mit ansteigen und das ist schon irgendwie schön. Aber man wäre auch gerne noch Teil davon, wie es irgendwie noch weitergehen könnte oder welches Potenzial da noch drin steckt. Das ist halt alles, finde ich, auch noch ein bisschen schwierig einzuschätzen.
Aber ich freue mich jetzt halt so, dass es jetzt so, ihr seid so die Ersten, die ein bisschen mehr von so einem Hype, also, oder es ist ja nicht mal, oder ja, diese Aufmerksamkeit jetzt auch bekommen. Also nicht nur zu einer WM oder zu einer EM, diesen Turniereffekt, den es ja schon mal gab oder schon öfter gab in der Vergangenheit. Jetzt ist es so endlich mal so da. Ich weiß nicht, wir sind es auch öfter erkannt, Entschuldigung, Nina, aber das ist, aber das sind so immer so die, ne, merkst du jetzt auch, weil du hast vorher gesagt, Bayern, du bist sozusagen, waren deine Vorbilder Männer, du wolltest bei den Jungs mitspielen. Ich glaube, das hast du nicht gesagt, das sage ich, das war meine Interpretation im Kopf, weil du wahrscheinlich mehr männliche Vorbilder auch hattest oder ausschließlich.
Ja, voll. Also ich hatte nur männliche Vorbilder, ich habe auch nur Männerfußball geguckt, ich wusste auch, glaube ich, bis ich, das weiß ich nicht, wie alt war. Dass es doch ein
Switchen gibt.
Ich glaube, dass ich auch in der B-Jugend... wollte ich auch unbedingt noch bei den Jungs spielen. Ich dachte auch wirklich Frauenfußball, also in dem Fall war es ja dann noch Mädchenfußball, dass ich da nichts zu suchen habe, dass ich zu den Jungs gehöre. So, ich habe mich da nie so auf der Seite gesehen. Ich habe auch immer gesehen, wenn ich mal später Profi bin, dann werde ich auch bei den Männern spielen. Das ist ganz klar so. Aber man hatte als Mädchen dann noch nicht diese Frauenvorbilder. Ich kannte dann zwar vielleicht meine Birgit Prinz, man hat die dann auch schon mal gesehen, aber ich war nie jemand, der den Frauenfußball dann in dem irgendwie verfolgt hat, sondern ich hatte immer meine Männervorbilder. Und irgendwann hat sich das dann ein bisschen verändert, aber...
Kannst du dich noch an deinen ersten Tag dann wahrscheinlich bei der SGS Essen erinnern, wo du dann wirklich in einer Frauenmannschaft warst?
Nee, ich bin erst...
Leverkusen, oder?
Nee, erst bei der FCA Duisburg war meine erste Frauenmannschaft. Das war dann U17, das erste Jahr. Also es ging nicht mehr, dass ich die B-Jugend noch bei den Jungs spielen konnte. Ich wollte es unbedingt. Ich glaube, ein Jahr später ging es dann auch mit Ausnahmen, aber bei mir ging es nicht. Aber ich bin dann zu den Mädels gekommen. Ich weiß dann auch, dass wir dann in so einer Liga gespielt haben, wo wir haben alles 10, 11, 12, 0 gewonnen. Und ich dachte, das wäre jetzt das Niveau, was man jetzt hier die nächsten Jahre spielt. Und ich dachte, boah, echt ein Riesenunterschied. Aber ja, klar, dann ab dem ersten Bundesligaspiel habe ich dann auch gesehen, okay, krass, die sind schon echt. Ich weiß, dass ich dann bei Leverkusen, glaube ich, mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe und dann gegen Lira Bayramay war es ja damals noch gespielt habe und die hat mich 10-mal getunnelt und ich kam gar nicht klar, ich kam gar nicht hinterher und dachte, was ist denn hier los? Das war so das erste Mal, wo ich dachte, okay, krass.
Da geht was.
Da geht was und da habe ich noch einiges zu lernen, um auf das Niveau zu kommen. Und das war dann schon irgendwie auch eine coole Erfahrung und so, dass ich dachte, wow, der Frauenfußball ist echt, der ist echt richtig gut, weil das hatte ich in den U-Mannschaften noch nie so das Gefühl gehabt, dass wirklich das Niveau dann noch so viel höher gehen kann als ja, die Mitspieler, die man dann zu der Zeit noch hatte.
Ja. Voll gut. Und wenn ich da kurz einhaken darf und jetzt eben das Niveau ist besser geworden und jetzt ist eben jemand wie Linda ein Vorbild und das finde ich halt richtig gut und das seid ihr jetzt ja auch endlich. Also ja, da habe ich schon das Gefühl, hat sich unfassbar viel getan.
Ja, aber ich glaube schon, dass es hauptsächlich auch durch die EM gekommen ist. Also für mich persönlich hat sich das seitdem so ein Stück weit verändert. Klar, es wurde immer so auch auf Vereinsebene immer professioneller. Auch ich weiß, dass ich, als ich nach Bayern gekommen bin, es gab es auch noch Männerklamotten. Ich kann mich da noch eigentlich relativ gut dran erinnern. Und mittlerweile kriegen wir auch zu Champions League Schnitt alles auf Frauengröße und alles professionell. Und dann, ich finde, dann wirkt es ja auch besser. Also ich fühle mich auch immer wohler, wenn wir die Frauenklamotten kriegen, wenn alles so angepasst ist. Und man merkt ja schon so, zu der Zeit, wo ich gekommen bin, bis jetzt, es waren ja nicht 20 Jahre dazwischen, sondern jetzt mein 5. Jahr, jetzt gerade mal angefangen. Und was in der Zeit allein schon möglich war, ist es dann schon interessant zu sehen, was jetzt so die nächsten Jahre noch draufgepackt werden kann.
Ja. Du hast es gerade angesprochen mit den Klamotten, das ist auch eine Sache. Also wir haben jetzt einmal kurz über diesen Vorsprung, also der Fußball der Frauen ist ein bisschen zu spät losgelaufen durch dieses Verbot praktisch. Und es geht aber auch so ein bisschen um die Ausstattung, ne? Also dass man da irgendwie ein bisschen nachlegt oder auch eben sich ein bisschen auf ja Frauen einstellt, oder? Also was fehlt da? Vielleicht, was könnt ihr erzählen oder was hat sich verändert? Du hast jetzt schon gesagt, die Klamotten haben sich zum Glück bei euch schon verändert. Bei anderen Sportvereinen ist es, glaube ich, wahrscheinlich noch nicht so. Hast du da Erfahrungen, Feli?
Also bei uns, bei Victoria, ja, ist es auch so, das hat sich natürlich auch verändert. Also tatsächlich, als wir da ankamen, also muss man ja Victoria, ich will das lobend erwähnen, haben schon lange eine Frauenabteilung im Fußballbereich. Und deswegen, wir haben das jetzt nicht neu erfunden, aber was wir schon geschafft haben, ist eben an der Infrastruktur zu arbeiten. Dazu gehören die Infrastruktur, dass es eben genügend Trikots für unsere Frauen gibt und auch Trainingsklamotten, Winterklamotten, du weißt ja, was gehört da alles dazu, das ist eine ganze Menge. Und wenn das halt nicht reicht, dann oder die dann 3 Tage lang mit der gleichen Hose da trainieren müssen, ist es halt schlecht. Und sie sollen aber immer die gleiche Hose in der Farbe anziehen, weil der Trainer das so vorgibt. Dann ist es halt auch wichtig, dass genügend da ist oder dass halt auch eine Massagebank da ist, wo sie sich danach auch behandeln lassen können, dass so eine Infrastruktur da ist, um dann eben auch ja auch leistungsbezogen auch diesen Sport ausüben zu können. Und für uns gibt es natürlich da anders. Ich glaube, da ist natürlich Bayern München in einer ganz anderen Situation, als wir es zum Beispiel sind. Wir müssen an allem noch den Spaten in die Hand nehmen und da anfangen umzugraben. Das fängt von Trainingsflächen an, weil die Trainingszeiten alle auf die Männer- und Jungsteams sozusagen abgestimmt sind. Dann kommt da so ein Frauenteam an, das auch ambitioniert in die Bundesliga will. Ja gut, wie steckt man da die Trainingszeiten ab? Das ist gerade, wenn eben Platznot ist und wir haben in Berlin eine Platznot, wir sind auf städtischen Plätzen unterwegs, dann müssen da neue Pläne entwickelt werden, im besten Fall auch neue Trainingsstätten hinzukommen. Also da gibt es sehr viele Dinge, wo wir merken, dass auch der Fußball der Frauen eben noch da Entwicklungsspielraum hat und das ganz wichtig ist, um dann eben in der Breite jetzt nicht nur für Nationalspielerinnen wie Linda oder für Bayern-Spielerinnen oder Wolfsburg-Spielerinnen eine gute Struktur zu haben und zu schaffen, dass da noch unheimlich viel zu tun ist in der Breite, um da eben auch dann Mädchen auch nachrücken zu lassen, weil wir haben zum Beispiel einen riesigen Zulauf eben auch seit 2022 in den Vereinen an jungen Mädchen, die Bock haben, Fußball zu spielen. Wir müssen leider viele auch wegschicken, weil wir auch in der Vereinsstruktur ganz unten leider noch nicht genügend Trainerinnen und Trainer haben, aber vor allen Dingen, und daran hakt es tatsächlich, noch nicht genügend Sportstätten, um auch da das Angebot auch so anbieten zu können. Und da ist eben sehr viel notwendig, um sozusagen auch dann diese strukturelle Veränderung auch anzustoßen, die es eben auch braucht, um in der Breite dann auch letztlich so eine Professionalisierung zu vollziehen.
Und da geht es natürlich auch um Geld, ne? Weil schön guten Rasen und Spielstätten und Trainerinnen, Physiotherapeutinnen, also das können wir jetzt also alles aufzählen. Irgendjemand muss das ja bezahlen, leider. Da hat im besten Fall, also du hast wahrscheinlich jetzt Schönes zu berichten hier, seitdem du bei uns hier beim FC Bayern spielst. Aber das war ja auch mal so ein bisschen anders. Da möchte ich kurz, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, du warst ja beim SGS Essen vorher, so ein ganz super Verein, finde ich, und die haben das ja alles so ein bisschen, die machen das ja alles so ein bisschen anders, weil die sitzen ja jetzt auch nicht auf dem Geld, ne? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
Ja, also SGS Essen, rückblickend kann man halt sagen, dass dieser Verein mit so viel Leidenschaft arbeitet und es für mich unglaublich bemerkenswert ist, mit welcher Leistung und Konstanz die Mannschaft es immer wieder schafft, trotz 1000 Spielerinnen, die sie jedes Jahr gefühlt abgeben an Top-Vereine, immer wieder schaffen, halt die Leistung zu bringen. Und das, ja, das erlebt man natürlich auch mit. Wir hatten da auch, glaube ich, zum Teil 4 andere Sportstätten die Woche. Also ich weiß, dass wir montags da trainiert, dienstags da, donnerstags da, freitags da. Da hatte man ja noch 4-mal die Woche Training, da hatten wir noch 2-mal die Woche frei. Aber ich weiß, dass es auch ein Riesendesaster eigentlich war, wo, wann wir trainieren. Und dann haben die Jungs noch trainiert, dann hatten wir nur eine kleine Ecke des Feldes. Also jetzt so die Probleme, die ich dann von Berlin höre, das ist dann auch sowas gewesen, was wir auch hatten. Aber ich glaube, wenn man wirklich Leute hat, die immer wieder versuchen, das Allerbeste rauszuholen mit der Leidenschaft und mit dem Herz, was die Leute da in Essen einfach mitbringen, ich glaube, da kann man dann schon sagen, ist schon bemerkenswert, was jetzt auch, ich glaube, dass sie sich auch extrem jetzt weiterentwickelt haben, so was man hört, was jetzt auch für einen Platz dann auch für die Frauen noch gebaut wurde. Ich glaube, die haben sich da auch schon sehr viel weiterentwickelt zu der Zeit, wo ich da den Verein verlassen habe. Aber trotzdem ist es natürlich eigentlich krass, dass solche Bedingungen dann in derselben Liga spielen wie jetzt Bayern oder Wolfsburg, die wirklich auf dem Top-Niveau von den professionellen Bedingungen sind. Und trotzdem aber viele Vereine da so viel Hilfe oder Nachholbedarf oder einfach an vielen Ecken und Kanten noch so viel zu tun haben und es trotzdem schaffen ja eigentlich so eine gute Mannschaft trotzdem auszubilden oder trotzdem auf dem Niveau so mitteilen zu können, das ist eigentlich schon echt verrückt. Ja.
Und da kamen ja auch ganz kreative Ideen, ne? Ihr hattet auch so duale Ausbildungen da, ne? Weil auch das Honorar oder der Lohn für eure Arbeit als Fußballspielerin war ja wahrscheinlich nicht so prickelnd oder ist bei ganz vielen Spielerinnen nicht so, dass sie sagen, ach, ich arbeite jetzt nichts mehr, ich spiele jetzt hauptberuflich Fußball, so wie man sich das eigentlich wünschen würde, weil das Training ist ja sehr intensiv. Da gab es auch so richtig so Angebote mit Ausbildung und Fußball bei euch? Vielleicht?
Ja, ich kann mich gut daran erinnern, dass die, die nicht studiert haben, haben auch zum Teil dann eine Ausbildung, ich glaube auch bei dem Vorstand auch, dann in dem Büro gemacht. Die hat dann da den ganzen Tag gearbeitet, ist abends dann auch zum Training gekommen. Ich glaube, jeder war halt bis abends beschäftigt und kommt dann zum Training. Das war halt, deshalb meine ich, dass ich eigentlich hier erst zum Profi geworden bin, weil den Alltag hatte ich in Essen auch. Ich war dann auch in der Uni bis abends, bin dann auch zum Training gekommen und so ging es halt jeder Mitspielerin. Und natürlich ist es dann von der Belastung auch nochmal was ganz, ganz anderes. Also dann hast du nicht mal die professionellen Bedingungen, die du hier hast und musst dann auch noch den ganzen Tag gefühlt arbeiten oder warst den ganzen Tag beschäftigt, standest dann noch ewig im Stau, weil du dann, keine Ahnung, über die A40 zum Training fahren musstest. Also so im Nachhinein betrachtet war das jetzt mit Bayern in keinster Weise mehr zu vergleichen.
Das muss man schon sehr wollen, ja, glaube ich. Ne? Und da sind wir wieder bei einem Vorsprung natürlich, einfach auch, wenn man zu den Gehältern kommt im Männerfußball. Ich will das jetzt gar nicht von der Menge vergleichen, wie viel jetzt die Frauen und die Männer kriegen. Da kann sich jeder wahrscheinlich selber vorstellen, wo wir da rauskommen. Aber dass man einfach natürlich, die meisten Spielerinnen müssen noch arbeiten.
Ja, also ich habe totale Bewunderung für alle Spielerinnen, die es so gibt, die auch gerade den doch nicht ganz einfachen Alltag in der Bundesliga auch meistern oder auch in der zweiten Bundesliga oder auch bei uns in der Regionalliga mit so viel Elan ranzugehen und dann mit doch recht wenig Ertrag, kennt man ja auch aus anderen Sportarten. Also es ist ja, Deutschland ist halt ein glückseliges Männerfußballland, ne? Das muss man halt so sagen. Da sitzen die am meisten Geld bekommen. Also und ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren, das ist eine andere Diskussion, was wie bewertet wird und es gibt ja dafür einen Markt und das ist halt eben das, was es am Ende auch bestimmt. Stimmt. Aber ich finde schon, die Leistung all derer, die gerade für den Sport so brennen, ohne zu wissen, dass es da vielleicht so einen finanziellen Erfolg gibt, der das auch, naja, irgendwie aufwiegt, dass man sich auch mit seinem ganzen Körper da so reingibt. Also, weil es ist ja auch nicht so, dass alle, die im Spitzensport, Linda hatte jetzt ja auch eine schwere Verletzung, also man macht da ja auch viel Abstriche im Privatleben, weil man permanent fremddominiert ist und muss dann auch noch damit zurechtkommen, dass der Körper immer ans Limit getrieben wird und am Ende hat man noch nicht mal einen Gehaltscheck, der eigentlich dafür ausreichend ist, wenn man denn überhaupt einen bekommt. Also das muss man ja auch sagen, weil diese Gefällelage, das würde ich gerne wirklich einmal kurz erwähnen, auch in der Bundesliga, es wird zwar immer so kolportiert, ich glaube so über 3.000 Euro ist der Durchschnitt in der Bundesliga, 3,5 glaube ich ganz genau, aber es ist nun mal auch zur Wahrheit gehörend, dass auch bei Bundesligisten nicht alle Spielerinnen wirklich Geld verdienen mit dem, dass sie dort zum Kader gehören. Und das ist eben ganz schwierig. Ich wollte das nur noch mal unterstreichen, was du ja auch schon gerade sehr gut da am Beispiel von Essen auch gebracht hast, wie groß die Unterschiede sind, ja.
Und das kommt ja auch immer dann, deswegen reden wir auch drüber, weil alle sagen, ja, wir wollen halt guten Fußball sehen. Ja, für guten Fußball braucht man halt auch Rahmenbedingungen, ne?
Richtig.
Das sieht man jetzt hier auch beim FC Bayern. Wenn man es einem, ich meine nicht mal leichter macht. Ich finde nicht, dass man es euch leichter macht, sondern man macht es so, damit ihr gut trainieren könnt und gut spielen könnt. Eigentlich würde es sich so gehören. Also eigentlich müsste es ja so sein.
Ja, voll. Obwohl ich glaube auch, ich glaube, die Mädels brauchen zum Teil auch was neben dem Fußball. Also ich glaube, es gibt auch, also ich finde, das ist immer wichtig, dass man auch so, wenn es im Fußball halt dann zu viel wird, auch mal so das zweite Standbein dann auch mal nutzt, weil ich glaube, das lenkt auch extrem dann manchmal ab in bestimmten Phasen. Also ich finde das zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass wir nebenher was machen. Ich könnte jetzt nicht nur Fußball spielen, aber andererseits, wenn man jetzt sagen würde, die Männer gehen jetzt mal den ganzen Tag arbeiten, treffen sich abends zum Fußball und dann weiß ich halt auch nicht, wie das auf deren Leistung sich auswirken würde, auf Verletzungen, auf Stress, auf wie sie auch die fußballerische Qualität darunter leiden würden. Deshalb weiß man, glaube ich, manchmal gar nicht, mit welchem Alltag die Frauen einfach zu kämpfen haben und trotzdem dann am Wochenende die Auswärtsfahrten zu haben, sonntags abends spät wieder in der Nacht nach Hause kommen und auch wieder auf der Arbeit zu sein. Also ich glaube, das sind so Sachen, die man sich irgendwie kaum vorstellen kann, die aber trotzdem einfach die absolute Realität sind. Außer vielleicht in 2, 3, 4 Top-Vereinen ist es in der restlichen Bundesliga gang und gäbe, dass die Mädels eigentlich von morgens bis abends beschäftigt sind, glaube ich, und dann abends zum Training gehen.
Und solange Ausbildung und Weiterbildung freiwillig ist, finde ich das einen total charmanten und für mich auch sehr sinnvolle Idee, die du gerade gesagt hast. Man will vielleicht nicht nur Fußball spielen, man braucht auch was anderes, aber es müsste halt auf freiwillige Entscheidungen basieren.
Ja,
ne?
Am Ende kann es ja jeder selber entscheiden.
Genau, ne? Aber wenn man es halt machen muss, ist es halt schwierig dann. Mhm. Also.
Ja, also ich finde auch, ehrlich gesagt, manchmal diese absurden Summen, die jetzt, um jetzt wieder den Männerfußball, sind ja schon so, dass du ja für 18 Leben ausgesorgt hast oder für noch deutlich mehr, wenn man da so manche Gehälter nimmt, die auch beim FC Bayern München bezahlt werden. Aber ich glaube, in der Grundsache wäre es schon gut, wenn alle Spielerinnen sozusagen, wenn wir irgendwann dahin kämen, dass es da so ein Grundeinkommen gäbe, wie es ja zum Beispiel auch in England möglich ist, da in der Premier League zu bezahlen. Aber natürlich muss man dafür die ökonomischen Rahmenbedingungen auch setzen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, einerseits zu sagen, wir wollen den Fußball der Frauen vielleicht auch so hinentwickeln, dass es durchaus zum, wie bei Essen oder bei uns eben auch, bei uns bekommen alle Spielerinnen auch, werden bezahlt, aber wir machen mit denen auch duale Deals, also sozusagen sie gehen dann bei uns noch einer Tätigkeit nach, also bei Victoria selbst, oder wir haben eben auch Partner, Unternehmen, die uns da unterstützen, wenn nicht schon eine anderweitige Versorgung da ist, oder wir sprechen auch mal mit Vorgesetzten, um da eben das Arbeitsleben unserer Spielerinnen an den Trainingsplan sozusagen anzupassen und dafür Verständnis zu werben, dass es da eben Lösungen gibt. Und ich glaube, das ist gar nicht der schlechteste Ansatz. Und deswegen, ich bewundere Essen auch schon seit vielen Jahren und finde das großartig, was da immer wieder auch aus Neue entsteht. Und da ist ja auch so go with the flow, so ein bisschen, ne? Man sitzt da nicht auf dem Thron und sagt, wir haben es vor 10 Jahren gut gemacht, sondern sagen halt auch, wir müssen uns da immer wieder entwickeln und das ist so ein Erfolgsgeheimnis. Und immer diese lamoyante Art im Fußball der Frauen an den Tag zu legen, ach, wir kriegen alle noch nicht ausreichend Geld. Das ist so eine Seite, die kann man bespielen, aber wir sollten halt aktiv nach Lösungen suchen und aktiv nach Lösungen zu suchen heißt eben auch, den Fußball der Frauen nicht in einem Opfergewand daherkommen zu lassen, sondern als starkes Produkt, sage ich jetzt einfach mal aus, das hören auch nicht immer alle gerne, aber ich sag, es muss ein starkes Produkt werden mit sehr selbstbewussten Protagonistinnen, die auch sagen, wir gehen da raus und sind auch ein bisschen lauter und gleichzeitig eben auch mit einem absoluten Willen, der Rahmenbedingungen auch entsprechend zu verändern.
Und da gibt es ja dann zwei Möglichkeiten, so wie ich es jetzt verstanden habe. Einmal, man geht zu Wolfsburg oder Bayern. Das ist natürlich eine bestehende Strategie, die super ist. Oder Man macht einen eigenen Fußballverein, beziehungsweise gründet, steigt ein.
Ich kann ja leider nicht bei Bayern spielen.
Das ja, genau. Ist ja. Aber vielleicht kannst du bei Bayern arbeiten. Wir werden sehen, was nach diesem Podcast hier noch alles passieren kann. Nein, nein.
Frag mal Bianca Rech.
Ich möchte das überhaupt nicht werten. Ich sage einfach nur, weil du gerade gesagt hast, wir wollen hier ja natürlich nicht rumheulen und sagen, wir kriegen nicht genug Geld und es funktioniert so. Wir müssen irgendwas machen. Es hilft ja nichts. Wir müssen eine Strategie finden. Und einmal gibt es eben die Strategie bei großen Vereinen, die sich schon dafür einsetzen. Und das ist ja auch super von Bayern und auch von Wolfsburg, die also da wirklich Geld reinpumpen, um da vieles möglich zu machen. Oder man muss eine eigene alternative Strategie finden. Und das macht eher mit Viktoria im Moment.
Genau, also ich glaube, dass generell der Fußball Alternativen auch braucht. Also wir haben ja so ein sehr überstrapaziertes Rahmenbedingungen im Fußball generell, sage ich mal, mit einer sehr starken und sehr streitbaren FIFA. Ich glaube, den Korruptionsbegriff, der wurde wieder aus dem Wikipedia-Eintrag gestrichen. Aber ich glaube, das ist sowieso, wir leben in einer Welt mit ganz vielen, Gemengelagen. Also ich will es nicht da jetzt so ausholen und jetzt die gesamte Gesellschaft jetzt mit reinwerfen, aber ich glaube, es ist schon sehr spannend zu betrachten, dass wir an vielen Stellen manchmal genug haben von diesem immer, immer mehr, immer weiter und immer höher und deswegen auch Gegenkonzepte da auch durchaus einen Platz haben. Und wir sind sicherlich ein Gegenkonzept, das aber darauf auch abhebt, Möglichkeiten zu bieten, einerseits so ein bisschen Katalysator zu sein für den Fußball insgesamt, dass es eben nicht immer so sein muss, dass Lizenzvereine nur diejenigen sind, die dieses Thema treiben können oder so Inseln wie Essen, sondern dass es eben auch mehrere Player gibt und mit einem vielleicht sehr modernen Verständnis auch von Kommunikation das Ganze angehen, aber auch mit einem klaren Plan.
Magst du kurz erzählen vielleicht, was ihr macht bei Viktoria?
Ach so, Entschuldigung,
alle sieben
Hörer. Ich vergesse immer, ich denke immer,
wissen doch alle schon.
Wir sind doch quasi FC Bayern München.
Nein, genau. Nein, aber vielleicht in kurzen Worten nochmal kurz, was ist euer alternatives Konzept?
Ja, also es geht in kurzen Worten, ist es schwierig zu sagen, aber wir sind im Prinzip als Sechser Frauenteam angetreten und haben gesagt, okay, wir sind Finanziers, ja, nennt man das eigentlich so, sind Investoren. Wir haben aber im Prinzip einen Kreis an Leuten gesucht. Wir sind mittlerweile 190 Menschen, die bereit sind, in den Fußball der Frauen zu investieren, um das gemeinschaftlich zu machen, weil wir gesagt haben, okay, das ist unser Volkssport und wir wollen jetzt nicht nur Frauen aus dem Fußball dafür begeistern, sich dafür zu engagieren, sondern wir wollen eben Menschen aus der Wirtschaft, aus der Unterhaltung, aus der Politik, dass das eben so eine Gesamtaufgabe wird, weil wir eben glauben und überzeugt sind, dass der Fußball ein super Narrativ bietet, um dieses Thema Geschlechtergerechtigkeit auch in den Sport zu tragen. Dieses Thema ist schon lange aktiv und wie gesagt, ich musste immer lachen, weil ich da schon so lange recherchiert habe, vor Jahren, 2018 und so weiter, bin ich da noch hausieren gegangen und gesagt, es ist total wichtig, dass wir sozusagen auch mal für die Frauen im Sport viel mehr Platz einräumen, weil als Journalistin, wie gesagt, im Sport, ich habe ja immer über die Männer berichtet im Wesentlichen, ne? Das ist ja, und wurde dann belächelt, wenn ich gesagt habe, ich würde es auch mal zum Handball der Frauen gehen und dann wurde ich da mit einer Kamera hingeschickt. Und jeder, der Fernsehen gemacht hat, weiß, dass es natürlich dann total abstinkt, auch in den Fernsehbildern, die dann am Ende in der Minute 30 für
Handy gefilmt.
Genau, für die SWR-Nachrichten da rauskam. Das ist dann halt einfach blöd und das ärgert mich dann auch sowas. Und genau dieses Ärgernis wollen wir aber ummünzen in eine Chance, indem wir sagen, wir versuchen uns anders an Kapital zu bewegen, wir versuchen uns auch viel härter zu vermarkten, ne? Also für uns ist natürlich Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit, muss man klar sagen, eine Währung, weil wir haben niemanden, der uns jetzt nochmal Geld aus den Einnahmen der Champions League der Männer irgendwie zuspielt, sondern wir müssen uns selbst finanzieren. Und bislang klappt es ausgesprochen gut, weil wir gemerkt haben, die Gesellschaft ist es bereit, ist ja immer so ein Mehrklagen, Gesellschaft, Medien, Fans, Vereine, Verbände, die eine Bereitschaft haben müssen, eine Veränderung anzustoßen. Und da waren wir jetzt zum guten Zeitpunkt da, dass wir eben viele Mitstreiterinnen haben, sowohl auf dieser Investorseite, aber eben auch Sponsoren, die sagen, jawohl, wir wollen da auch so ein Gegenmodell eben oder ein Alternativmodell, so hast du es ja auch genannt, hineintragen. Und wir sind aber auch, unser Weg ist sozusagen noch kein fortgeschrittener, sondern wir suchen da auch ständig nach Antworten. Wir sind aber bereit, eben mit vielen Dingen eben mitzugehen und versuchen uns aber natürlich trotzdem werthaltig zu etablieren, weil es uns jetzt nicht darum geht, wir arbeiten auch nicht mit jedem Partner zusammen. Also wir haben auch schon Partnerschaften ausgeschlossen, weil sie nicht in unser Wertekonstrukt hineinpassen. Aber wir sind dann doch so kapitalistisch, dass wir wissen, ohne den ökonomischen Background kriegen wir halt auch nichts gebacken. Aber wir sind da sehr akribisch hinterher. Die Ari Hingst, unsere Superweltmeisterin, ist da auch hinterher, das auch sportlich eben entsprechend auf die Beine zu stellen. Aber der sportliche Erfolg, den wir haben wollen, um irgendwann in die Bundesliga zu kommen, das ist vielleicht noch ein Kernziel, das wir eben haben. Wir wollen wirklich einen Leuchtturm haben, ist aber trotzdem auch untersetzt damit, dass wir auch so eine Fußball-Brand auch werden wollen, ja.
Das so als
ja, das ist jetzt, das Konzept, das ist so schwierig, das ist immer so eine große Frage.
Ich glaube, das haben alle verstanden, ich finde es super. Ich finde es, ich glaube, alle haben es so, und schreibt uns gerne an info@fcbayernbasketball.de, die habe ich gerade erfunden, die Adresse, und fragt gerne nach oder googelt einfach
Heft Victoria.
Genau, wir haben es alle verstanden. Also wir haben vor allem verstanden, wie geil Fußball der Frauen ist, oder sagen wir einfach nur Fußball, weil ich bin komplett durchgeschwitzt, obwohl ich nicht mit euch trainiert habe, weil ihr so dafür brennt. Das ist einfach herrlich. Vielleicht fange ich dann doch auch noch an, in meinem Alter bei den Altligistinnen mitzuspielen.
Du bist herzlich willkommen. Also bei uns kannst du mitspielen.
Ja, du wolltest Erfolg haben mit deinem Verein. Ich würde noch eine letzte Frage gerne an dich stellen, Linda. Du hast gesagt, seit der EM ist einiges passiert, und ich bin fest davon überzeugt, dass noch ganz, ganz viel, viel passieren wird in der nächsten Zeit. Wie gehst du mit dem Erfolg um und auch mit der Wahrnehmung der Menschen? Man kennt dich auf einmal. Ich glaube, du hast eine gewisse Form von Berühmtheit erlangt durch dein Spiel als Spielerin. Wie ist das für dich?
Ist unterschiedlich. Also mich erkennen mehr, aber auch nicht viele, würde ich sagen.
Aber also, du kannst
es hält sich alles gehen. Noch im Grenzen. Also ich kann noch in Ruhe einkaufen gehen. Ich kann in Ruhe da sein. Also so ist es nicht, dass es jetzt von allen Seiten jetzt sagt, ah, das ist Linda Daimann. So ist es nicht. Aber es ist eine gewisse, ich meine jetzt auch gar nicht so die Aufmerksamkeit, die man mir jetzt persönlich schenkt, sondern generell dem Fußball und unserer Sportart, die Leute, die sich dafür interessieren, die, ich finde jetzt auch, allein dieses Beispiel, dass The Zone jetzt anfängt, alle Spiele zu übertragen, das ist ja für die Sichtbarkeit einfach ein riesen Mehrwert. Und damit meine ich jetzt nicht die Sichtbarkeit von mir, sondern generell von dem Sport, den er einfach verdient hat. Und natürlich kam mit der WM jetzt auch ein Ereignis dazu, was jetzt hätte vielleicht auch wieder das Ding in eine andere Richtung drehen können. Aber ich glaube, dass man jetzt auch zeigt, dass es irgendwie ein bisschen stabil, was da aufgebaut wurde. Und das wurde jetzt nicht durch dieses Turnier alles wieder wie ein Kartenhaus zusammengefallen, aber ich glaube, dass es einfach jetzt von der Sichtbarkeit wichtig ist, dass diese Schritte jetzt einfach mit dazukommen. Und ich glaube jetzt gerade auch dieser wichtige Schritt, den Vereinen, die noch nicht hier oben an der Spitze sind, die wirklich schon, ja, wirklich alles auf dem Niveau haben, dass man gerade in der Breite anfängt, für den Frauenfußball einfach weiter zu investieren. Und deshalb finde ich das mit Victoria Berlin ja auch ein ganz, ganz großes, interessantes Projekt, weil es einfach ein Verein ist, wo jetzt nicht wie jetzt bei uns, bei Wolfsburg, bei Leipzig, bei Hamburg, alle Vereine, die ja auch jetzt das Ziel haben, oben in die Bundesliga zu kommen, sondern einfach von eigenen Ideen leben und von der eigenen Arbeit sich hocharbeiten wollen. Von daher finde ich es sehr, sehr interessant, bin auch sehr gespannt, was daraus wird aus dem Projekt. Aber ich glaube, da müssen wir anfangen, wirklich in der Breite, in der Jugend anzufangen, den Mädels eine Chance geben, überhaupt in den Frauenbereich zu kommen, genügend Möglichkeiten, dann das Umfeld, das auch ja in der Bundesliga noch extrem viel gemacht werden muss in der Breite. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, ja, was angegangen werden muss. Und ich glaube, da ist jetzt FC Bayern nicht das Erste, was man da berücksichtigen muss, sondern gerade die Vereine, die jetzt auch einfach den nächsten Schritt machen müssen. Und ich hoffe, dass der Frauenfußball schafft, wirklich in der Breite sich dann auch so weiterzuentwickeln.
Ich meine, Linda, du hast es gerade gesagt, was sich jetzt alles so entwickelt hat und dass die Spiele gezeigt werden. Es gibt ja auch dieses Montagsspiel, was ja hart umstritten ist, eben weil es ja noch nicht so alles so richtig professionalisiert ist in der Bundesliga. Wie findest du es aber?
Ja, ich kann es jetzt total verstehen, dass es umstritten ist. Jetzt als Bayern-Spielerin sage ich, kein Problem. Wenn ich jetzt bei Essen gespielt hätte, hätte ich dazu eine andere Meinung gehabt. Und das ist nun mal der Großteil der Liga, der normalen Arbeitsalltag hat, den man nicht immer flexibel einfach sagen kann, ich nehme mir dann jetzt da frei oder ich habe dann ein Spiel, sondern jeder weiß, wenn man halt am Montag arbeiten muss, dann muss man sich von der Arbeit zu einem Bundesligaspiel hetzen und ich finde, das sind einfach nicht die Bedingungen, die so ein Spiel oder nicht auch nicht die Voraussetzungen, die so ein Spiel haben sollte, weil am Ende ist es dann das Spiel, das übertragen wird, wo jeder sagt, so jetzt zeigt mal, was ihr könnt und dann sind aber die Spielerinnen den ganzen Tag Arbeit gewesen. Also ich finde, es passt dann einfach von der Sichtbarkeit und das, was wirklich dann an dem Tag passiert ist, irgendwie nicht zusammen. Also ich finde, wenn man es professionell macht, dann sollte es auch professionell sein und ich finde, das ist dann irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Das können die Top-Mannschaften vielleicht stemmen, aber ich finde, gerade in der Breite der Liga finde ich es dann eigentlich Quatsch.
Ich glaube, dass es da oft auch so Ohnmachtserscheinungen noch gibt, weil auch für der Spielplan wird ja auch immer so kurzfristig erst gemacht. Ne? Mhm. Dann muss ja sozusagen auch jeder Trainer, jede Trainerin sozusagen den Plan ja auch anpassen an den Spieltag. Und das ist halt immer super schwierig, weil dann alle Bedürfnisse auch in der dualen Karriere von Leuten, die eben arbeiten müssen, immer wieder neu auf den Kopf gestellt werden. Das ist halt echt schon verrückt, in welcher Situation wir da so sind. Darf ich noch eine Frage stellen?
Auf keinen Fall.
Interessiert mich nämlich tatsächlich, wie ihr das so auch aufnehmt, weil wir haben ja zum Beispiel 2019 auch ein riesengroßes, erstes, glaube ich, größte Public Viewing zur WM in Frankreich gemacht. Kriegt ihr sowas mit, auch wenn dann jetzt bei der letzten WM und EM da eben auch jetzt Deutschland wirklich vor der Glotze hängt. Ich meine, Rekordspiele eins nach dem anderen. Bei der EMM warst du ja auch mittendrin. Also mich würde es nur interessieren, ist es dann Kabinentalk? Habt ihr da irgendwie so eine, sagt ihr euch so, oh Gott, heute haben wieder 18 Millionen zugeguckt danach? Also
ja, ich finde, man hat es schon ein Stück weit gemerkt, weil natürlich auch Leute dann Nachrichten schreiben, sich zu Spielen äußern, Glück wünschen. Also all das, was man so dann natürlich nur übers Handy mitbekommt, ist schon extrem viel mehr gewesen bei der EM als bei den anderen Turnieren. Es war jetzt auch nicht mein erstes Turnier, aber das war schon viel mehr als sonst. Aber gerade dann, ich glaube, der Moment, wo wir so begriffen haben als Spielerinnen, so wow, das ist in Deutschland angekommen, war, als wir zurückgekommen sind nach Frankfurt an dem Römerplatz waren. Und ich weiß, dass wir so im Bus geflaxt haben, wie viele Leute wohl kommen. Und die arbeiten ja alle noch. Es war, glaube ich, 14 Uhr an einem Montag oder so. Wir haben gesagt, da kommt eh keiner. Und dann war halt dieser Platz voll und es waren wirklich Fans, die auf uns gewartet haben. Und das war wirklich so der Effekt für uns, wo wir dachten, wow, das hat echt eine Reichweite gehabt und das hat Leute begeistert. Und von da an war es dann auch irgendwie für uns, das hat sich dann so, das ist dann wirklich über die Liga dann auch mitgelaufen. Und die Nachrichten sind so irgendwie ein Stück weit geblieben. Und das hatte ich an den Turnieren davor nicht so extrem als Spielerin wahrgenommen. Also klar, natürlich hat die spielerische Leistung bei der EM und gerade das, was dann so als Team dann auch sich entwickelt hat oder wie sich das Turnier dann auch entwickelt hat, dann ein Stück weit zu beigetragen. Aber ich glaube, dass die Sichtbarkeit und dann natürlich, wie wir dann nach Deutschland zurückgekommen sind und wie wir da empfangen wurden, das hatte schon so einen riesengroßen Effekt dann auch auf die Spielerin, weil das war einfach für uns mega cool.
Ja, weil es nicht mehr so Special Interest war. Und ich meine, mit den Bayern, 23 ja auch auf dem Rathausbalkon oben, ne? Das ist, war ja, glaube ich, war das erste Mal, oder?
Ja, davor ging es, glaube ich, nicht wegen Corona, ne?
Also ich glaube, das war dann 21. Ja, 21, oder?
21
war es. Das war schon das zweite Mal, okay, ich hatte.
Aber dann können wir jetzt mal festhalten, dass die Sichtbarkeit einfach zugenommen hat, dass ihr immer mehr Fans gewinnt, zu Recht. Und dass wir jetzt auf so einem Plateau sind, wo man wirklich dann losschießen kann, damit es immer, immer sich besser entwickelt. Ich finde, das ist ein gutes Fazit. Ja?
Finde ich auch.
Gell?
Die Chancen sind mit uns.
Die Chancen sind mit uns. Vielen Dank.
Und jetzt machen wir Tore.
Genau. Ja. Linda Daimann und Feli Mutterer. Und euch sage ich danke fürs Zuhören.